dass es dafür notwendig ist, dass es eine europäische Konsolidierung gibt. Beim Reifengroßhandel kann man das gut veranschaulichen. Da gibt es eben nationale Champions, wenige, die über die Grenzen aktiv geworden sind.
Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel. Automotive Insights ist zurück mit einer Interview-Episode und heute geht es um Übernahmen und Fusionen im Aftermarket im Zuliefererbereich. Und wir haben zu Gast Patrick von Herz und wir wollen über die Hintergründe und Details von Übernahmen von Fusionen sprechen, denn das ist das Spezialgebiet. Patrick von Herz ist verantwortlich für den Bereich Automotive bei Lincoln International. Dazu kann er uns gleich ein bisschen was sagen. Vielleicht hören wir auch ein bisschen was über konkrete Fälle. Erstmal guten Morgen, Patrick. Schön, dich hier zu haben.
Guten Morgen, Kai. Schön, dass ich da sein darf. Freue mich aufs Gespräch.
Du berätst Private Equities bei strategischen Entscheidungen. Dazu können wir gleich ein bisschen was hören. Ja, in der Vorbereitung dieses Gesprächs habe ich mich natürlich mit so ein paar Thesen mal beschäftigt, die mir übermittelt wurden oder die ich auch gefunden habe. Beispielsweise, dass du eine deutliche Marktentwicklung Richtung paneuropäischer Marktführer siehst, die mit Skaleneffekten dann eine bessere Marktabdeckung erreichen können. Was das bedeutet, dazu dann gleich hoffentlich mehr und auch dazu, wie sich vielleicht im Reifenbereich die Wertschöpfungskette immer weiter digitalisiert. Das habe ich auch gelesen. Aber zum Einstieg kurz eben. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was sagen zu deinem Werdegang und dem, was du jetzt bei Lincoln International machst.
Ja, sehr gerne. Ich bin seit 20 Jahren bei Lincoln International. Das ist eine, ich sag mal, mittelgroße amerikanische Investmentbank, zuständig für die Automobilindustrie. Ich habe davor 10 Jahre bei Citi gearbeitet und bin eigentlich meinen ganzen Werdegang mit der Automobilindustrie zugange gewesen und habe über 100 Transaktionen begleitet in der Branche, vom Software-Transaktion bis zum Aftermarket-Deal. Im Moment sehen wir gerade relativ viel Aktivität im Bereich Aftermarket und insofern war das jetzt hier ein interessantes Gesprächsthema auch für uns.
Ja, viel Aktivität ist ein gutes Stichwort. Vermutlich ist dein Terminkalender gerade auch ziemlich voll.
Ja, also zum Jahresende wird es ja immer noch so, dass jeder versucht, noch eine Transaktion unter Dach und Fach zu bringen. Wir sind da natürlich dann auch gerade im vierten Quartal sehr aktiv und die Branche hat ihre Herausforderungen, darüber werden wir auch sprechen. Ja, die gesamte Automobilindustrie in Europa und in Deutschland im Speziellen ist stark unter Druck und das hat seine Auswirkungen dann auch auf die Transaktionstätigkeit.
Ja, also deutsche Automobilindustrie und der Zuliefererbereich ist natürlich einfach die letzten Monate aufgrund der Konsolidierungsbewegung und dessen, wie sich praktisch auch die Wertschöpfungskette neu ordnet, viel auch in den großen Medien berichtet worden. Es gibt verschiedene Marktkenner, die die These haben, dass die Wertschöpfungskette oder die Wertschöpfung am Standort Deutschland in den nächsten Jahren in weiten Teilen wegbrechen wird. Wie realistisch ist denn so eine düstere Vorausschau?
Also ich bin da nicht so negativ wie viele andere. Ich sehe, dass wir, auch wenn es lange dauert, an den Standortfaktoren arbeiten in Deutschland. Ich sehe, dass die Automobilzulieferer durch Konsolidierungsbemühungen auch versuchen, ich sag mal, im Markt sich besser zu positionieren, indem sie größere Einheiten schaffen. Das Problem ist, dass es eben wenig Kapital gibt, was ins Risiko geht. Ja, wir haben innerhalb von den europäischen Zulieferern sind wir mehr im Verteidigungsmodus und wir versuchen mit dem Preisdruck zurechtzukommen, mit den volatilen Volumina. Wir sind aber nicht wirklich in der Lage, nach vorne zu gehen und auch größere Einheiten zu schaffen. Da fehlt einfach auch der Finanzierungsspielraum häufig. Wo das Geld herkommt, eigentlich ist natürlich aus Asien oder aus Private Equity Hand. Da sehen wir zurzeit eher eine Zurückhaltung bei den Chinesen bei Investments in Europa. Wir sehen aber schon ein sehr großes Interesse von US-amerikanischen Private Equity Investoren im Speziellen, die Positionen in Europa nehmen. Ja, der Spin-off von ContiTech jüngst an Regent ist ein gutes Beispiel, wo ein Private Equity House aus Kalifornien hier in der Zulieferbranche sich eine Plattform schafft, die womöglich auch dann in der Konsolidierung eine große Rolle spielt. Also in der Zusammenfassung, die Herausforderungen am Standort sind groß, aber ich bin zuversichtlich, dass sie gemeistert werden. Und ich glaube nicht an eine komplette Deindustrialisierung von Deutschland, sondern wir sind weiter auf dem Weg, intelligente Wertschöpfung im Land zu halten und auszubauen und natürlich die einfacheren Arbeitsschritte in die Best-Cost-Countries zu verlagern. Und dieser Trend wird natürlich weitergehen, aber das heißt nicht, dass wir komplett deindustrialisieren. Das ist meine Meinung.
Lass uns mal kurz auf das schauen, was Lincoln International macht oder wie überhaupt im Automotive-Bereich ins Spiel kommt, um das zu verstehen. Also ihr beobachtet, ihr kennt den Markt, habt ein entsprechendes Netzwerk und wenn ein Unternehmen ja signalisiert, Akquisitionen oder Übernahmen oder Beteiligungen zu tätigen, kommen die dann aktiv auf euch zu oder wie läuft das in der Regel ab?
Das kommt vor. In der Regel ist es aber so, dass wir als, ich sag mal, Industrie- oder Sektorexperten weit im Vorfeld mögliche Transaktionsszenarien ausloten, sondieren, aber auch Ideen stiften für mögliche Konsolidierungsszenarien, die dann mit Konzernvertretern oder aber auch mit Finanzinvestoren besprechen, die Ideen ausbuchstabieren, gemeinsam mit den Strategen dann auf den beiden Seiten, ob es jetzt Private Equity ist oder Konzern, ins Visier nehmen und dann mit umsetzen und die Transaktionen von A bis Z helfen zu orchestrieren. Das ist unser Job.
Okay, dann lass uns mal so ein bisschen thematisch tiefer einsteigen. Wir wollen uns ein bisschen exemplarisch mal den Reifenbereich ein bisschen anschauen, weil ihr da auch eine entsprechende Expertise ja habt. Ja, welche Faktoren beherrschen und treiben denn den Reifenmarkt aktuell? Also wir haben vielfach den Flottenbereich, die Preise, Strukturen. Was bedeutet das überhaupt, dass es ein nicht zyklischer Markt ist? Das habe ich gelesen in deinen Ausführungen.
Ja, also man muss sich das so vorstellen, wenn man den Automobilmarkt an sich sieht und da auch natürlich die Zurückhaltung zurzeit von dem Kapital in den Markt zu investieren, dann hat es ja was damit zu tun, dass die Volumenentwicklung und der Markterfolg der gerade auch der europäischen Automobilhersteller in Frage steht und die letzten 5 Jahre hat so starke Volumenschwankungen gegeben, dass die Zulieferer damit nur schwer zurechtgekommen sind. Wenn ich jetzt als Investor auf Automobilbranche schaue, dann ist für mich der Aftermarket interessanter möglicherweise als die Erstausrüstung, weil ich hier einfach ein stabileres Geschäftsmodell habe in der jährlichen Umsatzniveau. Natürlich gibt es auch hier Strukturwandel, auf den wir auch zu sprechen kommen, Thema Großhandel und so weiter. Aber die Fluktuation ist nicht so stark. Es gibt eben nicht die großen zyklischen Verwerfungen, die wir gesehen haben in Corona und danach. Und mit den Lieferkettenproblemen in der Erstausrüstung, die haben wir im Aftermarket vom Grundsatz her nicht, sondern wir haben eigentlich einen Konsum von Ersatzteilen im weitesten Sinne, der ist abhängig davon, wie groß der Carpark auf Englisch gesagt ist und wie viel Auto gefahren wird. Und das verändert sich nicht so stark wie die Nachfrage nach Fahrzeugen an sich.
Ja, und wenn man jetzt das Produkt Reifen sich anschaut, dann ist es nicht zu substituierendes Produkt. Das wird es, solange die Fahrzeuge nicht schweben, immer brauchen. Wir haben einen relativ konstanten Fahrzeugbestand, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen. Das heißt, Nachrüstbedarf wird es natürlich dort auch geben. Wir haben immer so ein bisschen im Zuge der aufkommenden Elektromobilität, die hat natürlich noch nicht die komplette Dynamik hier entwickelt, aber es ist natürlich absehbar, dass das einen ganz anderen Push noch kriegen wird. Und dann haben wir natürlich eine Schrumpfung der Komponenten, weil Elektrofahrzeuge von ja, mehreren tausend Komponenten bei Verbrennern zu mehreren hundert vielleicht dann nur noch im Elektromobilitätsbereich, das heißt im Aftermarket und in dem, was Verschleißteile beispielsweise auch angeht, wird sich diese Komponentenvielfalt ein bisschen runterschrumpfen. Wie wird sich das auswirken, wenn es dann durchschlägt, die Elektromobilität?
Das ist natürlich etwas, womit sich viele Leute beschäftigen. Auch wenn wir an Transaktionen denken, ist immer die erste Frage, welchen Einfluss hat der sich durchsetzende E-Mobilitätsfaktor für ein Geschäftsmodell. Auch da wiederum reagiert der Aftermarket langsamer als die Erstausrüstung, das ist klar. Aber man sieht jetzt schon, dass diese Tatsache, dass die Teilevielfalt im Powertrain-Bereich, die rückläufig sein wird langfristig, dass sie dazu führt, dass sich auch das Geschäftsmodell in Frage gestellt werden. Und wir sind fest davon überzeugt, dass es dazu beitragen wird, dass der Konsolidierungsdruck größer wird, sowohl auf der Großhandels- als auch auf der Einzelhandels- und Service-Ebene, dass digitale Geschäftsmodelle sehr viel wichtiger sind, dass vielleicht auch eine Verschränkung mit Versicherungslösungen wichtiger wird. Das heißt, eigentlich ist die E-Mobilität nur auch ein Auslöser dafür, dass sich möglicherweise diese Transformation in andere Geschäftsmodelle beschleunigt. Und wenn wir jetzt mal den Reifen anschauen, ist der natürlich quasi, möchte man fast sagen, der sichere Hafen, weil der Reifen wird weiter Abrieb produzieren und den wird man immer brauchen, egal ob das elektrisch betrieben ist, das Auto oder mit einem Verbrennungsmotor. Und da gibt es auch erste Tendenzen, dass sich eben, ich sag mal, der allgemeine Teilehandel beziehungsweise der Großhandel im Teilebereich sich dem Großhandel auch im Reifenbereich zuwendet. Das sind aber jetzt allererste Anzeichen. Aber ich wäre jetzt nicht überrascht, wenn Geschäftsmodelle wie LKQ oder sowas stärker in den Reifenbereich investieren würden.
Digitalisierung hast du schon angesprochen und auch wie das praktisch die Transformation des Marktes beschleunigt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, gut. Also das ist ein weites Feld, aber im Prinzip kann man es ganz einfach sagen. Wenn ich als Konsument, und davon geht ja alles aus, wenn ich als Konsument auf den Knopf drücken kann, oder nach einer gewissen Recherche auf den Knopf drücken kann, um mir einen Reifen zu bestellen oder ein anderes Ersatzteil. Und das entscheidend ist in dem, was die ganze Wertschöpfungskette dann danach durchführt, dann verändern sich über Aggregatoren, über Plattformen, über Großhandels, Feindistribution nochmal die ganze Gemengelage. Das heißt, wir haben in der normalen 3- bis 4-stufigen Aftermarket-Kette möglicherweise Teile, die rausfallen. Wir haben möglicherweise aber auch durch die Digitalisierung und durch eBay, Check24 möglicherweise auch eine neue Funktion des Großhandels. So, dass ganz spannende neue Dinge entstehen in der Digitalisierung. Wichtig ist aber, dass die Digitalisierung sehr viel Investment in IT-Technologie und in die Entwicklung neuer Konzepte erfordert. Und das, so glauben wir, ist eigentlich nur in großen Einheiten möglich. Und daher glauben wir an entweder stark skalierende neue Start-up-Geschäftsmodelle oder eben eine Konsolidierung der bestehenden Player. Wir glauben nicht daran, dass die Player, die sich der Digitalisierung verschließen, dass die überhaupt eine Chance haben zu überleben.
Was du auch nennst, ist die Kraft der paneuropäischen Akteure im Reifenbereich. Wir haben in den letzten Jahren besonders auf koreanischer Seite gesehen. Also Hankook ist natürlich ein Beispiel, was sich über die letzten 20 Jahre als Reifenhersteller rasant entwickelt hat. Jetzt gibt es einige andere Hersteller wie Nexon und Kumho, die hier im deutschen Markt sehr stark im Ersatzmarkt aufkommen, die Produktionskapazitäten in Europa auch geschaffen haben, dadurch natürlich auch einfach eine andere Verfügbarkeit und Lieferfähigkeit generiert haben. Und gerade das Preissegment, das die adressieren, wird natürlich aufgrund der Preissensibilität im Markt immer attraktiver. Ja, die Koreaner auf der einen Seite, ich vermute mit paneuropäischen Akteure, das zielt auch sehr stark auf chinesische Akteure auch, ne, die sehr hungrig auch im Reifenbereich auftreten. Das hat man im Commercial-Segment gesehen. Im Pkw-Bereich muss man allerdings als Marktkenner sagen, dass so die Durchschlagskraft hierzulande noch nicht so da ist und auch von Konsumentenseite eigentlich chinesische Produkte im Moment noch kaum nachgefragt werden. Strategische Ungenauigkeiten, welche Gründe auch immer dahinter stehen. Aber welches Potenzial oder welchen Hunger siehst du da auf chinesischer Seite?
Ja, ich bin regelmäßig in China und bin dann doch überrascht, welche Quantensprünge da stattfinden oder beziehungsweise welche Weiterentwicklung dort möglich ist. Insofern würde ich nicht ausschließen, dass auch die Chinesen im anspruchsvollen Segment langfristig Fuß fassen werden. Also das, wenn ich jetzt mal ausklammere, was es für Handelsbarrieren gibt und logistische Herausforderungen und die Ansiedlung von Herstellern hier vor Ort, wenn ich das mal ausklammere, aber ich glaube, die technologischen Fähigkeiten, das Produkt zu entwickeln und in höchster Qualität in den Markt zu bringen, werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen, so dass es eben auch ein wettbewerbsfähiges Produkt, so meine ich, im fast sogar im Premium-Segment geben wird. Ob wir die Hersteller hier, ob die sich das Leben selber schwer machen, weil sie strategisch falsch vorgehen oder wie sie vielleicht auch aus dem Markt raushalten können, das ist noch schwer zu sagen. Aber die Koreaner sind ja ein gutes Beispiel, wie die innerhalb von 20 Jahren ihre Position aufgebaut haben. Du hast es erwähnt. Ich weiß gar nicht, wo deren Marktanteil zurzeit ist. Aber ich denke schon, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Chinesen stark zunehmen wird in den nächsten 5 Jahren. Das ist außer Frage.
Und wenn wir auf Investorenebene dann schauen und auch Richtung China, wie attraktiv sind beispielsweise Beteiligungen oder Übernahmen durch chinesische Akteure? Also in den letzten Jahren gab es ja, oder das ist auch von dir gesagt worden mal, ein Abklingen von Investitionen und du siehst ein breites Comeback von M&A-Transaktionen durch chinesische Zulieferer, dass die bevorsteht. Kannst du dazu Details sagen?
Wie kommst
du
dazu? Ja, also das ist natürlich wie Gezeiten, ein Kommen und Gehen. Im Moment ist es eher so, dass natürlich dadurch, dass die chinesischen also die Hersteller, die Fahrzeughersteller, den europäischen Markt stark ins Visier genommen haben und versuchen, über die E-Mobilität zu punkten, ist natürlich per se für den chinesischen Zulieferer das auch interessant, quasi in deren Fahrwasser in Europa Positionen aufzubauen. Jetzt gibt es aber ein paar Probleme. Das eine Problem ist, dass der chinesische Staat es nicht so gerne sieht wie vielleicht noch vor 10 Jahren, dass die Zulieferer sich im Ausland betätigen. Dass der Kapitalabfluss ins Ausland durch eine Übernahme wird nicht gerne gesehen. Das ist also komplett anders als vor 5 bis 10 Jahren, also vor Corona. Dann ist die Notwendigkeit, Technologie im Ausland zu erwerben durch eine Übernahme, auch nicht mehr so groß, weil die Chinesen einfach sich technologisch sehr stark selber gestärkt haben, auch durch Erfahrungen in Joint Ventures etc. Und drittens haben natürlich auch einige chinesische Zulieferkonzerne oder gelistete Automobilzulieferer in China und auch Staatskonzerne Probleme gehabt bei der Übernahme und Integration von Unternehmen und haben zum Teil Schiffbruch erlitten. Das heißt, es gibt Faktoren, die dagegen arbeiten. Und deswegen sehen wir im Moment eine gemischte Gemengelage. Nicht alle Chinesen sind in der Lage, in Europa Unternehmen zu kaufen und auch nicht willens. Es gibt auch Zulieferer in China, die sagen, wir sind nicht bereit, in einen, ich sag mal, traditionellen Footprint in Mitteleuropa mit Hochlohn-Environment zu entwickeln, sondern wir wollen lieber selektiv in Osteuropa investieren oder in Nordafrika. Und da gibt es aber natürlich auch keine Unternehmen zu kaufen, ja, sondern die Unternehmen sind ja eigentlich in der Regel in Westeuropa verwurzelt. Und da glauben wir, dass die Zulieferer, die einen besonders kompetitiven Footprint haben, also in Osteuropa und in Best-Cost-Countries zugange sind, dass die dann auch eher attraktiv sind für chinesische Übernahmen. So, also das ist so ein bisschen auf der Zulieferer-Ebene die Gemengelage. Bei den Reifenherstellern müsste man nochmal genauer hinschauen. Da gibt es, glaube ich, schon sehr viel Greenfield-Aktivität, die du angesprochen hast bei den chinesischen Herstellern. Und natürlich auch sind die möglichen Übernahmeziele in Europa für den chinesischen Reifenhersteller sehr groß. Und wir glauben nicht, dass das stattfinden wird, dass irgendein Chinese einen großen europäischen Reifenhersteller kaufen wird.
Mhm. Ja, also insgesamt nochmal deutliche Marktentwicklung in Richtung paneuropäischer Marktführer. Und da hast du auch, oder nennst du halt auch die Skaleneffekte, dass dadurch eine bessere Marktabdeckung zu erreichen ist.
Ja, interessant ist natürlich die Großhandelsebene, weil dadurch, dass Europa ja aus vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen geografischen, sprachlichen und anderen Begebenheiten entsteht oder entstanden ist, hat sich ja eigentlich eine lokale, nationale Großhandelsaktivität entwickelt, die nur wirklich in Teilen paneuropäisiert ist. Das heißt, wir sehen im Moment, dass es, ich sag mal, skandinavische Teile Großhändler oder Reifengroßhändler gibt, italienische, französisch, Benelux Schwerpunkt. Dann gibt es welche, die sind aus Deutschland und da sind natürlich sehr starke dabei. Es gibt Amerikaner, die in den Markt eingetreten sind, aber wir glauben, auch gerade um die digitalen Geschäftskonzepte umzusetzen, dass es und auch den, ich sag mal, den Margendruck abzufedern, der ja auch entsteht und vielleicht auch den Verlust an Volumen im Verbrennungsmotorbereich, dass es dafür notwendig ist, dass es eine europäische Konsolidierung gibt. Beim Reifengroßhandel kann man das gut veranschaulichen. Da gibt es eben nationale Champions, wenige, die über die Grenzen aktiv geworden sind. Und es gibt natürlich die negativen Präzedenzfall von Fintire, der von Private Equity gestützt gescheitert ist in der Paneuropäisierung. Ich glaube, wenn wir die richtigen Lehren daraus ableiten und paneuropäisch zu einer Konsolidierung kommen, die auch die unterschiedlichen Marktgegebenheiten in den einzelnen Regionen berücksichtigt, dann kann ein Finanzinvestor oder ein Konzern durch eine Zusammenführung von Großhandelsplattformen, so glauben wir, auch über die Grenzen von Skandinavien, Italien, Mitteleuropa, Frankreich, Deutschland hinweg große, ich sag mal, Einkaufsvorteile erzielen, in der Digitalisierung über größere Märkte hinweg Investments in IT machen und dadurch auch dem Kunden ein besseres Leistungsversprechen geben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der rote Faden, den wir da sehen im Großhandelsbereich und in der Paneuropäisierung, die du angesprochen hast.
Okay, auf Herstellerseite hast du ja eigentlich gerade schon gesagt, dass was jetzt, wenn es um chinesische Übernahmen geht, dass du da eigentlich strategisch in den nächsten Jahren nicht von ausgeht. Ich hatte mir das noch so ein bisschen überlegt oder das, was gerade hier mit, ja, in Deutschland mit Conti natürlich passiert, ein großer Automobilzulieferer, der ein ganzheitlicher Mobilitätsdienstleister sein wollte und dann letztlich doch entschieden wird oder erkannt wird, dass das strategisch eigentlich nicht dorthin führt, wo man vielleicht am besten stehen kann und sich dann praktisch auf einen Reifenhersteller wieder zurückschrumpft. Mit großer Expertise, mit einer wahnsinnigen Markenstärke natürlich. Continental, denke ich, wird im Endkonsumentenbereich ja immer eigentlich eher als Reifenhersteller assoziiert gewesen sein. Alles das, was die ContiTech oder andere Unternehmensbereiche gemacht haben, wird ja kaum wahrgenommen worden sein außerhalb des Aftermarkets oder der Automobilindustrie. Ein attraktiver Übernahmekandidat war so ein bisschen das Szenario, wäre Conti so ein Unternehmen, aber eigentlich hast du es ja eben auch schon beantwortet, dass du sowas nicht siehst.
Man kann das natürlich nicht ausschließen. Ich meine, wir kennen ja die uralte Pirelli-Story. Ich glaube, Conti hat sich da vor vielen Jahrzehnten mit der Weiterentwicklung in Richtung Automobilsysteme über die Bremse hinweg natürlich, ja, ich glaube, schon eine sehr, sehr gute Entwicklung angestoßen. Und das Unternehmen wurde vielleicht dann zu komplex und wird jetzt auf den Kern zurückgeführt. Ich glaube, beim Reifen spielt halt die Markenpflege und der Aftermarket eine viel größere Rolle als in den anderen Geschäftsbereichen, die Conti sonst dazu erworben hat und weiterentwickelt hat. Und deswegen wird man jetzt auf den Kern zurückgeführt. Das führt, glaube ich, auch zu einer Stärkung des Reifenbereichs von Continental, weil jetzt einfach wirklich auch ohne, dass man vielleicht in andere Bereiche in schwierigen Zeiten quersubventionieren muss, man wirklich sieht, wo die Erträge anfallen und wie man gegen die großen Wettbewerber und die Asiaten weiter bestehen kann. Und ich glaube, der Fokus wird dem Rubber-Bereich von Continental sehr gut und auch zu einer interessanten Kapitalmarktstory werden, glaube ich.
Ja, das waren vielfältige Betrachtungen auf den Aftermarket, auf die deutsche Automobillandschaft und die Zulieferer. Ich danke dir vielmals für deine Ausführungen und euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich eine schöne Restwoche. In der nächsten Woche melden wir uns dann wieder mit einem Weekly. Macht's gut. Tschüss, Patrick.
Danke, Kai.